Deutschlandfunk Kultur Lesart.
1943. Das war das Jahr, in dem die Geschwister Scholl von der NS-Justiz ermordet worden sind. Das ist das Jahr, in dem Goebbels den totalen Krieg ausgerufen hat. Und es war das Jahr von Stalingrad. Aber auch das Jahr, in dem ein junger, ein wirklich hochbegabter Pianist von Erfolg zu Erfolg fliegt, von Konzert zu Konzert und der wirklich auf eine goldene Zukunft hoffen darf. Der dann aber stattdessen das Jahr nicht überleben wird, der nur wenige Monate später hingerichtet wird, gehängt von den Nationalsozialisten. Karl Robert Kreiten ist sein Name. Und über ihn und über das Jahr 1943 hat Oliver Hilmes recherchiert und geschrieben. Schattenzeit heißt sein Buch, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, Hilmes.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dieser Karl Robert Kreiten, für den sieht ja am Anfang eigentlich alles richtig gut aus. Das ist zwar das Jahr des Hungers, des Krieges, des totalen Krieges, aber er wird eben nicht eingezogen, sondern er darf Konzerte geben. Er macht richtig Karriere. Was war Karl Robert Kreiten für ein Mann?
Ein Wunderkind. Er hat als Wunderkind die Bühne betreten, hat große Preise gewonnen, hat bei bedeutenden Lehrern studiert in Berlin, bei Claudio Arrau. Für die Klavierliebhaber ist das eine Legende, ja. Und Karl Robert hat im Grunde, stand auf der Sonnenseite des Lebens. Ihm fiel alles in den Schoß, in die Hände. Er war ein Glückskind. Und dann hat er im März 1943 einen Fehler begangen. Er hat ein unbedachtes Wort gegenüber einer Freundin seiner Mutter fallen lassen. Und obwohl Karl Robert völlig unpolitisch war und sich für Politik überhaupt nicht interessiert hat, hat er gesagt, bei einem Kaffee trinken, dass der Krieg verloren sei, dass Goebbels, Göring, Hitler alles Verbrecher seien. Und dass diese Dame, also die Freundin der Mutter, doch besser die Führerbilder von der Wand nehmen solle, denn der Krieg sei bald verloren.
Das muss man wissen. Die hatte quasi in jedem Zimmer, hatte ja. Die Hitler-Porträts an der Wand. Die war eine glühende Nationalsozialistin. Genau. Aber es war eben auch eine Freundin seiner Mutter. Und ja. Trotzdem hat mit diesen unbedachten Worten, mit diesen wahren Worten ein Verhängnis angefangen.
Ja, also das ist natürlich eine Niedertracht und Gemeinheit nicht zu überbieten. Ja. Denn diese Frau hört sich das also an, was der Karl Robert da in einer Laune sagt. Ja. Also der redet da einfach, das platzt aus ihm raus. Und dann ist diese Frau so geschockt, weil sie eine glühende, fanatische, gläubige Nationalsozialistin ist, dass sie dann auf einmal denkt, ja, was redet der denn da, das kann doch nicht wahr sein. Und dann zeigt sie ihn an. Das heißt, die Freundin der Mutter zeigt den Sohn an. Ja, also im Prinzip, die ist ja mit dem groß, die kennt den ja schon seit Ewigkeiten und sie zeigt ihn an bei der NS-Bürokratie. Und dann fängt also der Mechanismus an, dann geht die Bürokratie los und 6 Monate später stirbt Karl Robert Kreiten am Galgen in Plötzensee wegen dieser Äußerungen, die man als sogenannte Wehrkraftzersetzung ihm vorgeworfen hat.
Dazu kommen wir noch, das genau. Ist nämlich auch schier nicht zu glauben, ja. Wie dieser Prozess gelaufen ja. Ist. Aber damals, er ahnt das alles noch gar nicht. Er geht weiter auf Tournee, er will genau. In Heidelberg auftreten, er probt genau. Da nachmittags, ist dann im Hotel und wird aus dem Hotel heraus verhaftet.
Genau. Es gibt einige Wochen, die vergehen zwischen der Denunziation und der Verhaftung. Und Anfang Mai ist er in Heidelberg. Er soll abends in der neuen Aula der Universität spielen. Und morgens klopft die Gestapo an der Zimmertür seines Hotels, nimmt ihn mit. Und dann beginnt ein genau 6-monatiges Martyrium in diversen Gestapo-Gefängnissen, in denen er verhört wird. Und es sah zunächst auch gar nicht so schlecht aus. Also Karl Robert hatte natürlich viele Fürsprecher, allen voran Wilhelm Furtwängler, der berühmte Dirigent der Berliner Philharmoniker. Und es sah eigentlich aus, dass man ihm das irgendwie durchgehen lässt.
Zumal ja auch einfach Aussage gegen Aussage genau. stand. Also er sagt natürlich, ach, das hat die missverstanden, so habe ich das ja gar genau. nicht gemeint. Ja. Das hilft natürlich in einem Staat, der kein Rechtsstaat ist, nicht wirklich was.
Genau, er redet sich natürlich auch ein bisschen raus. Ne? Er sagt dann so, ja, das habe er schon gesagt, aber das sei doch nicht so gemeint gewesen. Er hätte die Dame doch nur ärgern wollen und so weiter. Nicht besonders glaubwürdig. Und das haben die Gestapo-Leute ihm natürlich auch nicht geglaubt. Und am Ende stand eben dieser langen Verhöre stand fest, ja, er hat diese Aussagen getätigt. Und er hat es dann auch ganz am Ende zugegeben. Er hat gestanden und damit war eigentlich sein Los besiegelt. Ja.
Trotzdem, auch das war ihm da noch nicht klar und auch der Familie noch nicht klar, weil er kommt dann, er wird von der Gestapo aus der Untersuchungshaft entlassen nach 2 Monaten, ja. gut 2 Monaten. und nach Moabit, glaube ich, überstellt und glaubt, ach endlich, jetzt komme ich endlich in ein ordentliches Gerichtsverfahren. Ja. Auch ein Riesenirrtum.
Ein Riesenirrtum. Er hatte zwei sehr gute Rechtsanwälte. Einer von den beiden war also auch in Widerstandssachen häufiger schon aktiv gewesen. Er hat zum Beispiel den Dompropst Lichtenberg auch verteidigt. Das heißt also, an juristischem Beistand fehlte es nicht. Und auch die Anwälte gingen eigentlich davon aus, naja, das wird mit einem blauen Auge irgendwie schon ganz gut gehen. Ja? Man ging davon aus, dass er vielleicht eine geringfügige Haftstrafe bekommt, die vielleicht mit der Untersuchungshaft abgegolten sein könnte, vielleicht eine Geldstrafe, vielleicht ein Auftrittsverbot oder dergleichen. Aber mit der Todesstrafe hat eigentlich lange Zeit niemand gerechnet.
Damit konnte auch niemand rechnen, weil niemand rechnen konnte, womit er eigentlich angeklagt würde. Wegen, Sie haben das vorhin schon gesagt, Wehrkraftzersetzung. Ja. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch eigentlich selbst in diesem kaputten Rechtssystem der Nationalsozialisten völlig irre, weil Wehrkraftzersetzung bedeutet ja öffentliche Rede. Aber er hatte ja in einem privaten Gespräch in einer privaten Wohnung gesprochen.
Genau, und die Wehrkraftzersetzung, also dieser perverse Tatbestand, man muss es ja sagen, war eigentlich straffrei, wenn er im privaten oder im persönlichen Umfeld in einem geschlossenen Raum vor sich ging. Das war ja eigentlich der Fall, denn er hat es ja dieser Frau unter vier Augen erzählt. Aber diese Frau hat es im Treppenhaus rumgetratscht. Diese Frau hat es ihrer Nachbarin erzählt, einer gewissen Frau Windmüller. Und diese Frau Windmüller hat es weiter erzählt. Und so hat also diese Sache Kreise gezogen. Und dann haben die Nazi-Juristen argumentiert, gut, dann ist die Öffentlichkeit gegeben. Das heißt, die Wehrkraftzersetzung hat nicht im geschlossenen Raum, sondern in der Öffentlichkeit stattgefunden, weil sie eben Kreise gezogen hat. Und dann sah die Sache schon ganz anders aus.
Diese absurde juristische Pirouette hat ja nicht irgendjemand gedreht, sondern Roland Freisler,
genau.
Der oberste Deutsche, der wirklich der fanatischste Richter, den es damals gab, ja. Am Volksgerichtshof. Auch das wieder unglaubliches Pech, dass eben dieser Straftatbestand der angeblichen Wehrkraftzersetzung quasi automatisch bei ihm landen musste.
Ja.
Was ich hier wirklich verrückt finde, und wir sehen es ja auch später in der DDR, wir sehen es heute in Russland, aber damals eben ganz besonders, welche Mühe sich diese Systeme geben, einen Rechtsstaat zu simulieren, der gar nicht da ist. Mit Ihrem Blick als Historiker, wie haben Sie das empfunden?
Genau so habe ich das auch empfunden. Das ist interessant, dass Sie das sagen, denn ich habe mir auch gedacht, wenn die den hinrichten wollen oder wenn die den töten wollen, sie können es ja machen. Das ist ja eine Diktatur. Das wäre ja möglich gewesen. Aber dass man sich also wirklich, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, die Mühe macht eines Verfahrens, ja, vor einem Gericht, bei dem also Richter und Staatsanwälte und Verteidiger und Zuschauer saßen und so, das ist ja wirklich das Absurde. Denn das Urteil stand ja eigentlich zu Beginn des Verfahrens schon fest. Denn wer vor Roland Freisler und dem ersten Senat des Volksgerichtshofes landet, und dieses Pech hatte Karl Robert, ist des Todes eigentlich gewiss. Denn Freisler hat ganz, ganz, ganz selten jemanden freigesprochen.
Der hat sogar, lese ich bei Ihnen mal so damit angegeben, er habe mal gegengerechnet seine Arbeitsstunden mit Todesurteilen. Auf was für eine Quote kam der da?
Ja, ich weiß es gar nicht, ich habe es jetzt leider nicht parat, aber ich glaube, er hat gesagt, so alle 10 Minuten fällt ein Kopf.
Ja, oder alle 20, ja.
Oder alle 20 Minuten, ja. Also er war auch innerhalb der NS-Justizbürokratie dafür berüchtigt. Also innerhalb dieses kranken Systems haben sich die anderen Richter auch darüber schon pikiert und gesagt, naja, es kann ja eigentlich nicht sein, dass er jeden zum Tode verurteilt. Also Karl Robert hat wirklich Pech gehabt, dass er vor Freisler und dem ersten Senat gelandet ist, und Freisler hat wirklich kurzen Prozess gemacht.
Noch etwas ist symbolhaft an diesem wirklich furchtbaren Ende von Karl Robert Kreiten, dass er, nachdem er zum Tode verurteilt wurde, es sind Luftangriffe. Das ganze Gefängnisgelände wird so erschüttert, dass die Guillotine nicht mehr funktionsfähig ist. Aber auch das beendet oder pausiert nicht den Vernichtungswillen der Nationalsozialisten, sondern er wird dann eben stattdessen alternativ gehängt, und das sogar bei Kerzenschein, weil man ja verdunkeln muss.
Es hat die Sache eher noch beschleunigt, denn normalerweise liegt zwischen der Verurteilung und der Vollstreckung, lag also im Dritten Reich, zum Ende des Regimes, lagen schon einige Wochen bis wenige Monate. Aber wegen dieses schweren Luftangriffs, der übrigens in der Nacht nach dem Urteil erfolgte und das Gefängnis, das sowieso überbelegt war, nun auf einmal auch nicht mehr sicher war, also Gefangene drohten fliehen zu können, hat also die NS-Justiz gesagt, okay, wir müssen jetzt beschleunigt hinrichten, um das Gefängnis zu entlasten, wie man sagte. Und so kam es eben zu dieser Nacht- und Nebelaktion, die als Blutnächte von Plötzensee in die wirklich schlimme Geschichte eingegangen sind. Und Karl Robert ist also am 3. September verurteilt worden und am 7. September hingerichtet worden. Das war für die damalige Zeit sehr schnell.
Karl-Robert Kreiten war jetzt damals ein auffliegender Star. Heute weiß ich gar nicht, wie viele ihn eigentlich noch kennen. Ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht. Wie sind Sie auf ihn gestoßen?
Ja, also Karl-Robert Kreiten ist ja Jahrgang 1916. Und wenn man von einer normalen Lebenserwartung bei einem Mann ausgeht, wenn da jetzt keine schlimme Krankheit oder sowas dazwischen kommt, 80 Jahre. Das heißt, er hätte bis 1996 oder vielleicht sogar bis 2000 leben können. Und er wäre, davon bin ich felsenfest von überzeugt, er wäre einer der großen Pianisten, einer der ganz großen Musiker des 20. Jahrhunderts geworden. Und er wurde stattdessen mit 27 Jahren hingerichtet. Ich wurde zum ersten Mal auf den Namen aufmerksam 1987. Mhm. Da war ich selber noch ein Teenager und ich habe immer mit meinen Eltern am Wochenende den internationalen Frühschoppen geschaut. Mhm. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch daran, das war dieses... mit Werner Höfer, diese Politik-Talkshow gerade am Sonntagmorgen. Und 1987, kurz vor Weihnachten, habe ich zum ersten Mal den Namen Karl-Robert Kreiten gehört, weil Höfer wurde von seiner braunen Vergangenheit eingeholt. Denn Höfer hat über die Hinrichtung Karl-Robert Kreitens, den er überhaupt nicht persönlich kannte, hat er wirklich einen gemeinen Artikel veröffentlicht. Und das kam 87 raus und der WDR mit Friedrich Nowotny als Intendanten hat ihn wirklich vom Hof gejagt. Und da habe ich zum ersten Mal den Namen gehört. Und in den folgenden Jahren ist er mir immer wieder begegnet, auch in meinem Studium, ich bin ja Historiker, als Beispiel für eine besonders niederträchtige Denunziation. Hm. Und irgendwann habe ich mir gesagt, in meinem Leben will ich irgendwann, wenn ich Zeit habe, will ich diesem armen Kerl ein Denkmal setzen und will einfach an sein Schicksal erinnern.
Und trotzdem haben Sie nicht nur ihm ein Denkmal gesetzt, das hätte ja Stoff genug für ein Buch gegeben, sondern Sie haben sich entschieden, ein Zeitporträt des Jahres zu schreiben. Ja. Wie ist diese Entscheidung gefallen?
Weil es notwendig war, denn mir wurde relativ schnell klar, dass diese Geschichte dieses Justizverbrechens, dass ich das nur erzählen kann, wenn ich eben bestimmte andere historische Ereignisse vorher erzähle, um das zu verstehen. Denn im Grunde ist Karl-Robert auch ein Opfer von Stalingrad.
Wieso?
Weil dieses Massensterben in Stalingrad, das innerhalb des Reichs, also innerhalb der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung natürlich bekannt wurde, ja, hat schon eine Schockwirkung ausgeübt und auf einmal mehrten sich die Stimmen innerhalb der Bevölkerung, der Krieg ist verloren. Er ist einfach nicht mehr zu gewinnen, was militärisch ja schon seit geraumer Zeit der Fall war. Aber auf einmal hat sich so etwas wie Zweifel haben sich breit gemacht. Und Karl-Robert war ja einer dieser Zweifler. Er hat ja im Grunde das gesagt, was auch er glaubte nach Stalingrad, dass das Ganze jetzt mit Stalingrad vorbei sei. Ja? Und das Regime hat deshalb so brutal zurückgeschlagen und den, wie Goebbels sagte, Defätismus, das Abfallen vom Glauben, ja, zu bekämpfen. Deshalb musste das Regime mit aller Gewalt zurückschlagen in der eigenen Logik. Mhm. Und ein weiterer Aspekt gehört hinzu und das ist diese sogenannte Sportpalastrede von Goebbels. Auch die muss man mit einbeziehen.
Der totale Krieg, der sogenannte.
Genau, also diese totale Kriegrede. Und Goebbels stellt am Ende dieser Rede, die hat gut 2 Stunden gedauert, stellt Goebbels 10 rhetorische Fragen. Wir kennen nur eine. Wollt ihr den totalen Krieg? Aber es gab 9 andere. Und eine dieser 9 anderen Fragen lautete, seid ihr damit einverstanden, dass derjenige, der sich am Krieg versündigt, den Kopf verliert? Und die 20.000 im Sportpalast brüllen ja. Und damit hat sich Goebbels im Grunde das Plebiszit für die Massenmorde und für die verschärfte Hinrichtungspraxis des Volksgerichtshofs geholt. Mhm. Und im Grunde hat er sich, auch wenn er Karl-Robert natürlich nicht persönlich kannte, hat er sich das Plebiszit für die Hinrichtung von Karl-Robert Kreiten da geholt.
Und damit ist auch deutlich, warum dieses Schicksal ein Mosaikstein ist, um die Zeit, um dieses Jahr zu verstehen. Mich beeindruckt da sehr an diesem Buch, wie Sie herausgearbeitet haben, eben diese Gleichzeitigkeit all dieser Dinge. Also in Stalingrad wird gestorben, während Hermann Göring seinen Geburtstag feiert und sich aufs Reichste beschenken lässt, während Hitler ein mehrgängiges Menü verspeist, während Karl-Robert Kreiten im Gefängnis dankbar ist, dass seine Eltern ihm eine Scheibe Roggenbrot mitbringen können. Wie haben Sie da gearbeitet, um diese Gleichzeitigkeit deutlich zu machen?
Ich habe eben wirklich wie bei einem Puzzle oder wie bei einem Mosaikspiel, habe ich eben die kleinen Bausteine gesucht und habe mir überlegt, was erzählt über die damalige Zeit. Und dann habe ich zum Beispiel schnell festgestellt, dass fast wöchentlich neue Filme in die Kinos kamen, dass Premieren gefeiert worden sind, dass die UFA einen Film nach dem anderen produziert hat, dass aber auch nach wie vor Tanzmusik aufgenommen wurde, dass dieser bekannte Schlager DiCapri-Fischer im März 43 zum ersten Mal auf Schellack gesungen wurde, auf Platte gesungen wurde, ja, dass die Leute ausgegangen sind, dass die Leute in Restaurants und in Kneipen gegangen sind und dass sie getanzt haben. Während wirklich der Holocaust auf Hochtouren lief, man muss es sagen, und während die Stadt bombardiert wurde, sind die Leute tanzen und feiern gegangen.
Oliver Hilmes sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das heißt Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Das kostet 24 Euro und ist im Siedler Verlag erschienen. Herr Hilmes, Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.